Eines der Gesetze, die im Bereich der Physik gelten, heißt, dass alle Gegenstände dazu neigen, ihre Schwungkraft zu verlieren oder abzulaufen oder auszubrennen. Und man sagt uns beispielsweise, dass unsere Sonne, dieser Riesenplanet, eigentlich in einem unvorstellbaren Maß verbrennt. Und auch wenn die Sonne noch weiter, um viele Jahre so weiter existieren kann, nimmt doch ihre Zeitspanne allmählich ab. Genauso auf dieser Erde. Unser Körper altern, sie sterben, sie werden anschubsen, wird allmählich langsamer und nach einer Zeit muss es wieder anschubsen. Früher zog man Uhren auf, damit sie laufen, und nach einer Zeit lang musstest du wieder diese Uhr aufziehen, dass sie wieder läuft. Akkus lädt man auf und nach gewisser Zeit, je nachdem wie du es nutzt, werden sie wieder leer, müssen wieder neu aufgeladen werden. Metalle verlieren ihren Glanz und werden trübe, und die Farben an euren Klamotten, die ihr trägt, verblassen allmählich und werden ausgewaschen. Nichts bleibt unendlich bestehen und es gibt eigentlich kein Perpetuum mobile, was man einmal anschubst und es läuft ewig beständig weiter. Seit dem Sündenfall betreffen Veränderung und Verfall eigentlich alle Dinge auf dieser Erde. Leider scheint es im geistlichen Bereich auch ein ähnliches Gesetz zu geben. Das trifft auf einzelne Menschen zu, auf Gemeinden und Bewegungen. Und selbst wenn unser christliches Leben strahlend beginnt, gibt es doch immer die Gefahr, dass im Laufe der Zeit unser Eifer für Jesus nachlässt, dass sich die Kraft vermindert und dass die geistliche Perspektive allmählich verblasst. Und wir alle erleben, dass wir müde, dass wir matt werden in diesem Lauf, in dem wir stehen. Es wird schnell alles zur Gewohnheit, selbst das Abendmahl, dass wir uns heute wieder feiern und wo wir uns erinnern an die wunderbare Gnade Gottes für unser Leben. Die Bibel, sie kennt dieses Problem sehr gut. Das Problem betrifft nicht nur uns heute, sondern es betraf auch damals schon Christen. Aber die Frage ist, was ermutigt uns darin? Was gibt uns neue Eifer? Was gibt uns neue Kraft in diesem Lauf, in dem wir stehen? Was gibt uns neuen Elan? Lass uns zusammen den Hebräer 12 aufschlagen und Verse 1 bis 3 zusammenlesen. Wir gehen heute weg von der Predigtreihe. Im Zusammenhang, dass wir das Abendmahl feiern, denken wir über das Evangelium für uns alle nach. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Das Thema lautet: drei Ermutigungen, den Glaubenslauf mit Ausdauer zu laufen. Drei Ermutigungen, den Glaubenslauf mit Ausdauer zu laufen. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete, sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes, dem betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und eure Seelen ermatten. Lass uns nochmal stille werden. Also Vater im Himmel, danke, dass du einen jeden kennst heute Morgen an diesem Tag. Wir bitten dich um Gnade, wenn wir dein Wort ansehen, dass dein Geist uns leitet in alle Wahrheit und dass du auch meine Schwachheit gebrauchst, dass wir gestärkt werden durch das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Hebräerbrief, lass uns nochmals den Zusammenhang klar werden. In welchem Zusammenhang steht der Text hier? Als Wiederholung hatten wir schon mal in vergangenen Predigten. Der Verfasser des Hebräerbriefs, er schreibt an Judenchristen, die in der zweiten Generation schon länger Christen waren. Also sie hatten schon länger als Christen gelebt. Aber die aufgrund ihres Glaubens an Christus unter Verfolgung und starker Benachteiligung litten. Und durch diesen Druck standen sie in großer Gefahr aufzugeben in ihrem Glauben an Jesus und wieder zurück in das alte System des Judentums zu gehen. Und die Christen sind damals im Hören träger geworden und haben eigentlich aufgehört zu wachsen. Es war ein sehr gefährlicher Zustand der Christen damals. Bildlich gesprochen sind sie im Glaubenslauf stehen geblieben und sind umgekehrt und wollten wieder zurück in ihr altes Leben. Und deshalb müssen sie erneut Grundlagen verstehen. Und so unterweist der Schreiber sie in seinem wertvollen Brief, dass Jesus besser ist. Kommt 13 Mal im gesamten Brief vor. Jesus ist besser als das jüdische System und alles andere, dass sie in Christus eigentlich schon alles besitzen und er die Lösung auch ist für ihr Problem. Jesus ist allem überlegen und genug. Und so fordert er sie in Hebräer 12, 1-3 als Anwendung der Überlegenheit Jesu auf diesen wunderbaren Jesus zu schauen, dem es noch viel schlimmer erging, als sie das gegenwärtig erleben, aber der alles erduldete und der den Lauf vollendet hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs benutzt in diesen Versen ein Bild, das in der Antike sehr geläufig war. Der Christ wird mit einem Wettkämpfer verglichen, der im Stadion oder in einer Arena ist und der dort um den Siegeskranz läuft, während Tausende von Zuschauern in den Rängen Zeugen dieses Wettkampfes sind. Und wenn ihr euch erinnert, dann hat Clemens vor ein paar Wochen auch einmal mit ein ähnliches Thema gesprochen, nämlich vollende den Lauf. Und ich will daran anknüpfen und habe mich auch von John Piper hier inspirieren lassen. Nun, der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt uns drei Ermutigungen, wie wir als Christen mit Ausdauer laufen können, sodass wir ihn vollenden, sodass wir zum Ziel kommen. Lass uns die erste Ermutigung sehen. Die erste Ermutigung sind die Zeugen, die vor uns den Wettkampf gelaufen sind. Nochmal Vers 1. Die Zeugen, die vor uns den Wettkampf gelaufen sind. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Bestimmt habt ihr schon mal von diesen Zeugen gelesen in Hebräer 11, wo sie gefeiert werden, die Glaubenshelden des Alten Testaments. Und der Schreiber betrachtet sie als Zeugnisse, wie wir jetzt und heute in unseren Glaubenslauf laufen sollen. Und daher leitet er mit einem Deshalb über von diesen Glaubenshelden aus Kapitel 11. Die Artiggläubigen liefen erfolgreich ihren Glaubenslauf. Und so sind sie für uns jetzt eine große Wolke von Zeugen, die uns ermutigen, sodass auch wir siegreich sind. Das Wort Wolke, was hier steht, wird nur hier im Neuen Testament verwandt. Und es wurde damals als Metapher gebraucht, einfach für eine große Menschenmenge. Diese AT-Zeugen, die nicht wirklich als Geister um uns sind, das dürfen wir nicht falsch verstehen, sondern wir sehen sie durch die Bibel, die AT-Zeugen. Sie umgeben uns wie eine große Wolke am Himmel. Wenn ihr eine große Wolke am Himmel seht, sie umgibt uns. Und sie sagen uns, sie sagen dir und mir, du kannst es. Du kannst deinen Glaubenslauf siegreich vollenden. Und dabei sind sie bildlich gesprochen nicht einfach nur Zuschauer, die mit dem Lauf selber nichts zu tun haben. Nein, sie standen selber in diesem Lauf. Und sie sind im Glauben mit Ausharren, aber auch viel Versagen, das sehen wir, bis ans Ende gelaufen. Und ihr Leben und das der Christen vor uns bezeugt, dass eben das Leben als Christ kein 100-Meter-Sprint ist, wo du mal schnell 100 Meter laufen kannst, sondern ist ein langer Streckenlauf, ein Langstreckenlauf, ein Marathon. Und wir brauchen Ausdauer, um ihn zu bewältigen. Und bis zum Ende ist es ein langer, ein harter Weg. Und ein guter Start ist sicher wichtig, aber worauf es wirklich ankommt, ist Ausdauer in diesem Lauf, die uns in strahlender Herrlichkeit durchs Ziel gehen lässt. Das Buch der Hebräer ist uns geschrieben, dass uns geholfen wird, das Ziel zu erreichen. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 1. Und die AT-Zeugen liefen den Lauf und haben ihr Ziel erreicht. Und sie ermutigten uns, damit wir dasselbe tun. Dass wir trotz aller Widrigkeit, die wir alle erleben, weiterlaufen und den Lauf vollenden. Und wenn sie das konnten, dann kannst auch du das tun. Und du musst nicht aufgeben. Und deshalb ist die Anwendung, dass wir uns mit den AT-Gläubigen in der Bibel beschäftigen und daraus Mut gewinnen, dass wir das AT lesen, dass wir ihren Glauben ansehen und dadurch Mut und Hoffnung gewinnen für unser Leben heute. Jakobus, wir hatten ihn ja in der Pfingstfreizeit, er schlägt in dieselbe Kerbe. Lass uns mal zu Jakobus 5, die Verse 10 bis 11 gehen. Und er sagt das genauso wie der Hebräerbriefschreiber hier. Jakobus 5, Verse 10 bis 11. Jakobus 5, 10 bis 11 sagt Jakobus, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen, die glücklich selig sind, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Seht auf die Vorbilder des Alten Testaments und lernt daraus, sagt der Text uns hier. Es war die erste Ermutigung, den Glaubenslauf mit Ausdauer zu laufen. Schau auf die AT-Gläubigen, die ermutigen dich. Zweite Ermutigung, mit Ausdauer zu laufen, die der Schreiber in Hebräer 12 deutlich macht, ist, lege alle beschwerlichen Dinge ab. Lege alle beschwerlichen Dinge ab. Lass uns nochmal Hebräer 12, Vers 1 lesen. Deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen uns haben, jede Bürde und die uns umso leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Der Schreiber ermutigt uns hier in unserem Glaubenslauf, dürfen wir was nicht sein? Wir dürfen nicht töricht sein. Wir können in dem Lauf, in dem wir stehen, wirklich töricht sein. Wie? Indem wir beschwert sind und indem wir uns umstricken lassen, sodass wir hinfallen. Wo sehe ich das im Text? Er sagt, legt jede Bürde ab und legt jede Sünde ab. Das Wort Bürde kommt auch nur hier im Neuen Testament vor. Es bedeutet bildlich gesprochen Gewicht. Und es ist was anderes als die Sünde, die als zweites erwähnt wird. Und vom Kontext ist die große Bürde, die die Christen damals niederdrückte, die Gedanken in ihr altes System, in ihr altes Leben wieder zurückzugehen. Und der Schreiber sagt ihnen, seid nicht töricht, legt diese Gedanken ab, macht das nicht. Warum? Weil es bedeutet, einen langen Marathon zu laufen mit einem schweren Mantel an. Es wäre total töricht, weil du wegen der Last des Mantels dir der Lauf so schwer sein wird, dass du irgendwann aufgeben wirst, weil du nicht mehr kannst und das Ziel nicht erreichen wirst. Die Last wird dich zusammendrücken. Und seht, ein Sportler erledigt sich nun mal jedes unnötige Kleidungsstück und jede Last, um den guten Lauf laufen zu können. Ich habe gelesen, dass es bei den Olympischen Wettkämpfen keine Regel gibt, die dir verbieten würde, Nahrungsvorräte oder Getränke mit ins Rennen zu nehmen. Aber kein Sportler macht das. Warum? Weil es würde ihn nur hindern. Es würde für ihn nur ein Ballast sein, um den Lauf gut laufen zu können und das Ziel womöglich als Erster zu erreichen. Das Gleiche gilt auch im Glaubenslauf als Christ. Lege jedes törichte Gewicht ab, was sich hindert in diesem Lauf. Der Christsein ist kein Training, wo du mal diese Dinge tragen kannst. Es ist ein ernster, es ist ein langer Lauf, wo alles Hinderliche stört. Wie erwähnt, war die Bürde für die damaligen Christen die Überlegung, Jesus beiseite zu schieben und in ihr altes System zurückzugehen. Das war für sie genauso eine Versuchung wie für das Volk Israel, als sie geführt durch Mose aus Ägypten befreit wurden. Und dann auf diesem beschwerlichen Weg wollten sie wieder zurück in die Gefangenschaft nach Ägypten. und verstanden gar nicht, woraus sie befreit wurden, aus einer Gefangenschaft. Es war töricht, wenn sie sehen, woraus sie befreit wurden. Und genauso für die damaligen Christen. Sie sollen diese Gedanken ablegen. Sie sind nur hinderlich in den Lauf. Die Christen, an die der Hebräerschreiber sich richtet, waren schon länger im Glauben. Und sie kämpfen mit dieser Versuchung. Und vielleicht haben auch wir, die wir schon länger im Glauben sind, auch mal solche Gedanken gehabt. Vielleicht dachten wir, boah, das Leben als Christ ist hart. Eigentlich wäre es doch besser in meinem alten Leben, ohne Gemeinde, ohne Probleme und so weiter als Christ. Und wenn diese Christen solche Gedanken hatten, dann denke ich, ist das auch bei uns möglich. Das Wort Gottes sagt uns hier, leg diese Gedanken ab, lass sie weg, brich sie im Gebet mit ihnen. Als Jesus einmal eine harte Rede über die Nachfolge hielt, gingen damals viele, die ihm gefolgt sind, bis zu dem Zeitpunkt wieder weg. Und Jesus wandte sich dann an seine 12 Jünger und fragte sie, wollt auch ihr weggehen? Wollt ihr gehen? Was sagte dann Petrus zu Jesus, was wir gesungen haben? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollten wir gehen, bei dem wir wahres Leben finden und wahres Leben haben? Wohin sollten wir gehen, wo wir in die Ruhe Gottes eingehen können? Wir haben erkannt, Christus ist das Größte, was es gibt, unser Ein und Alles. Seine Herrlichkeit ist das Einzige, was unsere Seelen zufriedenstellt. Seht, Bürden sind alles, was uns von Christus und seinem Wort ablenkt. Und es könnte eine Menge sein, zum Beispiel ein übermäßiger Medienkonsum, was vielleicht nicht unbedingt Sünde ist, kann eine Bürde sein, die uns hindert in diesem Lauf, die uns ablenkt. Leg es ab, geh weise mit diesen Dingen um, sagt uns die Schrift. Und lege jede Sünde ab, sagt der Schreiber. Neben Bürden ist Sünde das entscheidende Hindernis im vor uns liegenden Glaubenslauf. Seht, die Sünde belastet dich nicht nur, sondern sie umstrickt dich auch noch, sagt der Schreiber. Sie bindet dir ein Seil um deine Füße, sodass du zu Fall kommst und deinen Lauf nicht vollenden kannst. Und auch wenn Sünde, die dich stets durch deine Begierden in dir lockt, so gut aussieht, sie ist doch der wahre Grund für den Misserfolg in dem Lauf. Obwohl Sünde in jeder Form sein kann, ist es hier bei den Hebräerchristen besonders die Sünde des Unglaubens gemeint. Es ist nicht nur eine Bürde für sie, sondern sogar Sünde, weil jeder Unglaube Sünde ist. Und die standen in großer Gefahr, im Unglauben zu leben. Bei uns kann es etwas anders sein, was uns zu Fall bringt. Die Verpflichtung besteht darin, aus dem Text, lege diese Dinge ab. Sie hindern dich nur in deinen Glaubenslauf. Und hier sehen wir durch Hebräer 3, wie wichtig und notwendig die Gemeinde Jesu für einen jeden von uns ist. Denn im Kontext der verbindlichen Gemeinschaft in der Gemeinde, in den Hauskreisen, wo wir uns treffen wöchentlich, da erfahren wir diese Hilfe im Kampf mit der Sünde, die jeder von uns hat. Hier achten wir aufeinander. Hier helfen wir uns in der Sünde, die allgegenwärtig ist. Wir helfen uns hier, sie abzulegen. Und der Schreiber sagt in Kapitel 3, Vers 13, dass wir diese Hilfe von Geschwistern in der Woche nicht nur einmal brauchen am Sonntag, sondern er sagt, wir sollen uns jeden Tag helfen, mit der Sünde zu kämpfen. Und deshalb sind für uns Hauskreise so wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen, dass wir Beziehungen haben, gute Beziehungen, wo wir uns gegenseitig helfen können, weil die Sünde so betrügerisch ist für unser Leben. Seht, der Wettlauf, in dem wir stehen, ist zu lange, sodass wir Lasten einfach mitschleppen können, sodass wir hinfallen können. Es verlangt von uns zu viel ab. Und auch wenn wir immer wieder das Verlangen haben, langsamer zu werden oder sogar aufzugeben, auch wenn wir hinfallen, wir dürfen aufstehen durch Gottes Gnade. Und wir müssen weiterlaufen. Und das mit Ausdauer, sagt der Schreiber in Hebräer 12. Und das betont die Länge des Laufes. Ausdauer selbst ist die beständige Entschlossenheit. Ich will weitermachen, ungeachtet der Versuchung, langsamer zu werden oder gar aufzugeben. Es war die zweite Ermutigung, die uns hilft, den Glaubenslauf mit Ausdauer zu laufen. Leg alles ab, was dich beschwert, was dich hindert in diesem Lauf. Lass uns zur dritten Hauptermutigung in unserem Vers kommen, in den Versen 2-3. Die dritte Hauptermutigung heißt, indem wir hinausschauen auf Jesus. Entschuldigung. Okay. Indem wir nochmal hinausschauen auf Jesus. Ihr seid wieder wach. Lasst uns Verse 2-3 nochmal lesen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes, den betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet, eure Seelen ermatten. Hier stellt der Schreiber einen dritten Anreiz vor, den Lauf mit Ausdauer zu laufen. Der Hebräerbriefschreiber möchte, dass wir uns ansehen, wie Jesus den Lauf vollendet hat. Und seht, neben allen Glaubenshelden im Alten Testament ist Jesus das größte Vorbild, der größte Glaubensheld, der nicht aufgegeben hat. Und auch wenn viele Artgläubige bewundernswert sind, ist Jesus unser weit höchstes Vorbild, den wir für seine Ausharren bewundern und den wir sogar anbeten. Seht, im geistlichen Leben gilt das Gesetz, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und wir alle kennen Dinge, die wir anschauen und die dann Macht über uns gewinnen. Ich habe zum Beispiel als kleines Kind, habe ich oft Kampffilme geguckt, also Karate Kid und so. Und dann hat das Macht über mich gewonnen. Wisst ihr warum? Nach dem Film wollte ich kämpfen und habe es sogar mit meinem Vater aufgenommen. Ich wollte kämpfen, weil ich das gesehen habe, wie Leute kämpfen. Und wir alle kennen diese Dinge, die Macht über uns gewinnen, weil wir sie anschauen. Und dann werden das Bürden, die uns ablenken und hindern im Lauf. Der Blick auf die Wellen und nicht mehr auf Jesus ließ Petrus auf den See Genezareth verzagen und versinken. Wir kennen die Geschichte. Und genauso verlieren wir den Mut und ermüden und ermatten, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren als Christen. Aber wir dürfen es nicht zulassen. Das Wort hinschauen bedeutet wegschauen von allen Ablenkungen, die uns negativ beeinflussen und konzentriert auf jemand beständig blicken. Hinschauen auf die Ziellinie. Und die Ziellinie heißt Jesus Christus. Und deshalb ist das Abendmahl, was wir feiern, immer wieder kein routinemäßiges, langweiliges Anhängsel eines Gottesdienstes, sondern es ist notwendig für jeden von uns. Warum? Weil wir da hinschauen auf Jesus, auf unseren Herrn, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens und auf seine Leiden schauen. Und von diesem Hinschauen auf Jesus leben wir täglich. Und das gibt uns in unserem Glaubensleben Kraft und Mut. Jesus ist der Anfänger oder der Urheber des Glaubens. Und das in dem Sinne, dass er das einzig vollkommene Beispiel dafür gegeben hat, wie ein solches im Glauben geführtes Leben aussieht und wie man es im erfolgreich zu Ende bringt. Und wenn wir geduldig ausharren, wird uns Christus auch zur Vollendung bringen in unserem Lauf. Nicht jetzt, um das Heil zu erreichen, das ist sehr wichtig zu verstehen. Darum geht es im Hebräerbrief nicht. Das wäre auch unmöglich, wir können nicht selber das Heil erwirken und auch erhalten, sondern es geht um die Heiligung, um den Lauf, um die Belohnung am Ende, wenn wir das Ziel erreicht haben. Und weil Jesus das Ziel erreicht hat, vermag er durch sein Beispiel andere nach sich zu ziehen. Und die Menschen, die in Kapitel 11 aufgezählt wurden, die sind gute Vorbilder, die man nachahmen kann. Aber sie versagen auch, aber Jesus nicht. Er ist das vollkommene Vorbild für Gehorsam, für geduldiges Ausharren. Und der auch im Gegensatz zum Artgläubigen immer bei uns ist und uns stärken kann, der uns unseren Kampf versteht und weiß, was es bedeutet. Er leidet sogar mit uns. weil er selber diesen Lauf gelaufen ist. Er kennt uns und stärkt uns in diesem Lauf, hat Mitleid mit uns, sagt der Schreiber in Hebräer 4, 14 bis 16. Sieht, der Wettlauf von Jesus, er dauerte 33 Jahre. Für ihn begann die Rennbahn im Himmel. Sie streckte sich über Bethlehem, viele Jahre in Nazareth, Gethsemane und Golgatha, ging über das Grab hinaus und endete schließlich wieder im Himmel. Und im Leben Jesus sehen wir, dass die letzten Kilometer furchtbar waren für ihn. Es war gekennzeichnet von Widerspruch und Schande von den Sündern. Sie misshandelten ihn. Sie trieben Nägel durch seine Hände, seine Füße. Sie setzten ihm eine Dornenkrone auf. Sie entkleideten ihn, hängten ihn an dieses schreckliche Kreuz. Spott und Hohn erntete der Jesus für sein gerechtes Leben. Sie stachen ein Speer in seine Seite. Und wie leicht wäre es für Jesus gewesen, runter vom Kreuz zu steigen und alle seine Feinde zu erniedrigen zu dem Zeitpunkt und damit aufzuhören zu laufen. Aber Jesus tat es nicht. Er beendete siegreich den Wettlauf. Aber die Frage ist, wie hat er das geschafft? Wie konnte Jesus so Schreckliches ertragen und seinen Lauf beenden? Und wie können wir unseren Lauf vollenden? Unser Lauf des, als Christen ist ähnlich wie bei Jesus. Es wird vielleicht nicht so schwer sein wie bei ihm. Wahrscheinlich wirst du nicht gekreuzigt werden. Aber es wird ähnlich schwer sein. Das Leben ist hart für einen jeden von uns. Und es kennzeichnet einen jeden von uns, dass es hart ist. Und wenn du es bis zum Ende als Christ schaffen möchtest, dann brauchst du Hilfe unbedingt. Seht, Jesus, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, beides zugleich. Aber als wahrer Mensch benötigt auch er Hilfe von Gott, um seinen Lauf zu vollenden. Und dieser Text aus Hebräer 12 zeigt uns, wie er die Hilfe empfangen hat. Was hat ihn motiviert? Was hat ihm geholfen? Was hat ihn erhalten, diesen schweren Weg zu gehen ans Kreuz? Wir finden es im Text. Die Antwort ist, wegen der vor ihm liegenden Freude willen, sagt Hebräer 12, Vers 2. Wegen der vor ihm liegenden Freude. Er beschreibt, wie Jesus das Kreuz, die Scham und den Widerspruch von Sündern erdulden konnte. Es war die Freude, die er vor sich hatte. Und diese Freude sah er vor sich. Und Jesus konnte wohl sehen, dass er von den Toten auferweckt werden würde. Er konnte sehen, wie er in den Himmel fährt und wohl auch, wie er sich auf den Ehrenplatz zu Rechten des Vaters setzen würde. Und er wusste von aller Ewigkeit her, zu Rechten des Vaters ist Freude für immer, eine Fülle von Freude, die wir uns nicht vorstellen können. Nicht nur, dass er in der Gegenwart Gottes sein wird, so wie es vor seiner Menschwerdung war, sondern er sah auch, dass durch sein Erlösungswerk eines Tages Millionen über Millionen Menschen er umgeben sein wird von ihnen und sie werden ihn preisen, sie werden ihn anbeten, das Lamm Gottes, und ihn verherrlichen. Und er konnte diesen Siegespreis und diese Freude vor ihm sehen. Und für diesen Freudespreis setzte Jesus alles ein, sein ganzes Leben. Und weil Jesus das sah, ertrug er geduldig alles, was dazwischen lag, einschließlich das Kreuz. Das Kreuz war der Höhepunkt eigentlich seiner Leiden. Und es ist genau der Gegensatz im Text zu der Freude, die er im Himmel hatte. Als Jesus für uns am Kreuz war, begann und vollendete er das Werk der Erlösung. Und obwohl er wusste, dass der Tod am Kreuz ein schändlicher Tod war, achtete er die Schande nicht als nichts und er akzeptierte diesen vom Vater auferlegten Tod bereitwillig. Und weil er das alles getan hatte, gelangte zu seiner Freude und er wirkte für alle, die an ihn glauben, die Rettung, die Erlösung, sodass alle, die in Christus sind, unabhängig von ihrem Lauf, auch eines Tages in der Gegenwart Gottes sein werden, da wir in Christus Jesus schon den Sieg haben, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Und durch die Bibel sehen wir, dass in der Gegenwart Gottes, dort, wenn wir angekommen sind, im Himmel, wenn wir das Ziel erreicht haben, da ist Freude die Fülle. Unser jetziger Kampf wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem, was uns erwartet. Ich lese euch mal einen Vers aus 2. Korinther 4, Vers 17. Das sagt Paulus. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, also in diesem Leben, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also dieses Leiden auf dieser Erde, diese Schwere wird nicht ins Gewicht fallen von dem, was wir an Freude und Herrlichkeit im Himmel erleben werden. Und seht, das alles sehen wir durch den Glauben, durch die Schrift. Und diese Hoffnung ist für uns real, lebendig. Sie ist gegenwärtig für uns. Und sie gibt uns Kraft, den Wettlauf mit Ausdauer zu laufen. Der Glaube, er sieht diese Freude, die vor ihm liegt. Und der Glaube kann diese Freude ihm jetzt auch und heute schon schmecken. Und so wird das unsere Gewissheit. Wir haben die Zuversicht, dass wir die Freude haben, die auf uns erwartet. Jetzt haben wir die Freude noch nicht ganz. Wir gehen durch Leiden. Unser Leben ist hart. Für Jesus genauso. Sein Ende war unendlich hart. Aber in all dem hat ihm der Blick auf die vor ihm liegende Freude Kraft geschenkt. Die Ehre Gottes, und das war das Wesentliche, warum Christus das Kreuz erduldete. Und das ist auch das Wesentliche, wie wir unser Kreuz in der Nachfolge erdulden können. Und seht, zum Kampf des Glaubens hat Gott uns nicht nur die Kampfregel, sondern auch das größte Vorbild des Kämpfers gegeben. Und das ist durch seinen Sohn Jesus Christus selber. Jesus ist für uns den allerschwersten Weg gegangen. Und auch für uns wird es ein schwerer Weg sein, bis dahin. Nun, hier ist vielleicht ein Problem, das der ein oder andere jetzt aufbringen könnte. Sieht, wenn Jesus von seiner eigenen Freude motiviert war, das Kreuz zu dulden, war das nicht selbstsüchtig, da an seine eigene Freude zu denken und deshalb den Weg ans Kreuz zu wählen? Wenn du sagst, es war Liebe, aber er suchte darin seine eigene Freude, warum war das Kreuz kein selbstsüchtiger Akt? Hier ist der Grund. Selbstsucht ist, wenn du andere Menschen benutzt, um selber Freude zu haben, Freude zu bekommen, auf ihre Kosten. Und seht, das ist beim Kreuz nicht geschehen. Jesus nutzt nicht andere Menschen aus. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er stirbt, damit er andere in die Freude, die vor ihm liegt, mit einschließen kann und diese Freude mit ihnen teilen kann. Es ist nicht selbstsüchtig, wenn du der Freude nachjagst und andere Menschen diese Freude mit hineinnimmst und sie beschenkst. Es war keine Tat der Selbstsucht. Aber er jagte seine Freude nach und er stirbt am Kreuz, um dich und mich in diese Freude, in diese Hoffnung, die wir haben, mit hineinzunehmen. Und das ist nicht Selbstsucht, das ist Liebe, die andere beschenkt. Und seht, Jesus, er ist unser höchstes Beispiel für diese Leidensbereitschaft, für diese Ausdauer in diesem Wettlauf. Und die Motivation der Freude als Kraft in einem harten Leben, das finden wir auch noch an anderen Stellen im Hebräerbrief und in der Bibel. Es kommt immer wieder vor. Lass uns zwei andere Stellen uns anschauen, die das, was Jesus hier getan hat, uns bestätigt, dass es richtig ist. Das Beispiel, lass uns schauen, die ersten Christen. Wie war ihre aufopfernde Liebe motiviert? Lass uns mal zu Hebräer 10, die Verse 32 bis 34. Hier schreibt der Schreiber an die Hebräer-Christen und erinnert sie an ihre frühere Zeit als Christ und sagt in Vers 32 bis 34, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Warum? Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und einen bleibenden Besitz habt. Und seht, das ist dasselbe Echo wie Hebräer 12 bei Jesus. In ihrem früheren Leben als Christ ertrugen diese Christen die Hebräer Verfolgung. Einige von ihnen kamen sogar ins Gefängnis für ihren Glauben. Und die Christen standen ihnen bei und litten mit ihnen in dieser Zeit. Und dabei mussten sie große Benachteiligungen in Kauf nehmen. Und das erinnert uns auch an Jesus am Kreuz. Sie litten wegen den verhafteten Freunden und Jesus litt auch für uns. Jesus ging durch die Freude, die vor ihm lag, dadurch und genauso diese Christen. Sie haben mit Freude ihren Raub ihrer Güter sogar hingenommen. Stellt euch das mal vor, unvorstellbar. Stell dir vor, dein Haus wird genommen, dein Auto wird genommen, vielleicht sogar das Boot, wenn manche ein Boot haben von uns, wird dir alles weggenommen. Dein E-Bike wird auch weggenommen. Und du freust dich und sagst, wie schön, ich freue mich darüber. Ist das nicht verrückt? Sind Christen nicht irgendwie verrückte Menschen? Woher kommt das? Woher kann das kommen? Woher diese Freude? Es kam, weil sie wussten, sie haben ein besseres und bleibendes Gut, was sie im Himmel besaßen und was ihnen niemand nehmen konnte. Das besaßen sie. Sie haben einen Schatz im Himmel, den konnte ihnen niemand rauben. Keiner. Und das wussten sie. Und deshalb ertrugen sie Leid, Benachteiligung. Deshalb ertrugen sie, dass ihnen Dinge gestohlen wurden und dass sie darin trotzdem Freude hatten. Das ist außergewöhnlich, ihr Lieben. Es war die Freude, die sie motivierte, in ihrem Glauben zu stehen. Noch ein Beispiel aus dem Hebräerbrief, was in dieselbe Kerbe schlägt. Von was wurde Mose motiviert, das Volk Israel zu lieben? Und wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du, wie hart das Leben von Mose war. Er holt das Volk aus Ägypten und sie machen was? Sie murren und murren, ständig murren sie auf diesem Weg. Sie wollten ihn sogar töten. Und doch war er dem Volk bis zum Ende treu. Wie hat Mose das gemacht? Und ich denke, viele Pastoren, Leiter erleben das, was Mose erlebte. Viele Eltern von uns erleben das, was Mose erlebte. Du erweist deinen Kindern nur Gutes und Liebe. Und was machen sie? Sie murren und murren und murren. Das ist so kräftezehrend. Aber wie können wir das ertragen? Lass uns schauen, wie Mose das gemacht hat. Hebräer 11, die Verse 24 bis 26. Hebräer 11, Verse 24 bis 26, das Vorbild Mose im Glauben zu leben. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Wunderbare Verse, im Glauben zu leben. Und sie erinnern uns auch an Jesus in Kapitel 12. Zweites Wunderbares von Mose. Und durch den konnte er im Glauben leben. Dadurch konnte er alle Privilegien, alle Reichtümer als adoptiertes Sohn des Pharao hinter sich lassen und die Schmach Christi als Leiter Israels tragen. Er sah im Glauben auf das, was vor ihm lag, auf die Belohnung sah er für ewig bleibende Freude, die vor ihm lag. Und das war sein Verlangen. Und deshalb konnte er die Schmach tragen, das widerspenstige Volk Israel zu führen. Und genauso gibt dir die vor dir liegende Freude die Kraft, die Widrigkeiten des Lebens als Christ zu ertragen. Es ermutigt dich, mit Ausdauer zu laufen und den Lauf zu vollenden. Hebräer 12, Vers 3 gibt uns noch eine ähnliche Aufforderung zu Vers 2, auch mit einem verbundenen Ziel. Lass uns nochmal Hebräer 12, Vers 3 lesen. Den betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen ermattet. Das Wort betrachten kommt auch hier nur im Neuen Testament vor. Es bedeutet neu überdenken, bedenken, nachdenken über Jesus. Und das ist genau das, was wir im Abendmahl tun. Wir denken nach über Jesus. Wir rufen uns ins Gedächtnis, sein vollkommenes Werk am Kreuz. In der griechischen Literatur wurde das Wort betrachten benutzt, um eine Spalte von Zahlen aufzuaddieren und um ein Gesamtergebnis zu erhalten. Und der Schreiber verwendet das Wort, um den Lesern ein Gesamtbild der Leiden Jesu zu liefern. Und wir und die Leser müssen uns daran erinnern, was Jesus ertrug. Denn dann werden wir was nicht? Schaut im Text, da steht ein damit, ist eine Begründung, ist eine Absicht, ein Ziel und Zweck, damit wir nicht ermüden und unsere Seelen nicht ermatten. Das ist der Zweck. Und das genau bei den Hebräer-Christen geschehen. Sie sind müde, sind matt geworden. Und wenn wir über die Leiden Jesu nachdenken, wird uns klar werden, dass verhältnismäßig zu sein Leiden, unsere Leiden mild sind. Die werden immer dem nachhinken, was Jesus für uns ertragen hat. Und das wird uns in den Bedrängnissen und Leiden Mut machen. Das wird uns in unserem anstrengenden Lauf erfrischen wie eine Trinkpause. Aber das geschieht nicht in unserem Körper, sagt der Vers 3, sondern in unseren Seelen, was unser innerer Menschen ist. Und da ist der Ort, wo wir im Glauben laufen. Und wir alle brauchen Ermutigung in diesem anstrengenden Lauf. Und diese Ermutigung bekommen wir im Blick auf Golgatha. Dort schauen wir Jesus an, betrachten Jesus, der gelaufen ist, der durchgehalten hat, der vollendet hat, und wir bekommen Kraft daraus für unser Leben, ihm gleich zu tun. Seht ihr, mein Leben als Christ war ich im Laufe der Jahre oft mutlos. Ich war müde, weiterzulaufen. Und ich habe Christen getroffen, denen ging es genauso. Ich erinnere mich an einen Mann in einem Gespräch, seine Ehe zerstört, ruiniert, weil seine Frau untreu war. Es zehrte ihn völlig aus. Er war versucht, alles hinzuschmeißen. Aufzugeben, als Christ zu leben und auch so seine Frau zu behandeln als Christ. Woher die Kraft nehmen, die er nicht hat? Weiterzugehen. Aufzustehen. Woher Mut fassen, weiterzulaufen? Seht, in uns haben wir das nicht. Wir brauchen jemanden, der uns nach sich zieht. Und das ist der Blick auf Golgatha. Und in diesem Text bekommen wir so viel Hoffnung für unser Leben. Du bekommst Hoffnung für dein Leben. In der Schwere bekommst du Hoffnung. Wir haben durch Hebräer 12 drei Ermutigungen gesehen, deinen Wettlauf weiter mit Ausdauer zu laufen. Seht, das Leben ist ein langer, ein schwerer Lauf für jeden von uns. Und es wird nicht leichter zum Ende des Lebens. Für Jesus war das Ende das Schwerste. Und wahrscheinlich wird es für dich und mich am Ende am allerschwersten sein. Aber wirst du Liebe und Gehorsam behalten können? Wirst du so handeln können wie die Anfänger der Christen, an die der Hebräerbrief schreibt, wo er die Kraft nimmt, wenn du zum Beispiel 80 oder noch älter bist und du nimmst noch immer das Risiko auf dich, für andere zu sorgen, ein Diener zu sein wie Mose, weil du Gott ehren möchtest und weil du weißt, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Es waren im Text drei Ermutigungen, die wir gesehen haben. Die erste Ermutigung waren die Zeugen aus dem Alten Testament, die vor dir deinen Lauf vollendet haben, und zwar durch Glauben. Und trotz der vielen Widrigkeiten, sie liefen weiter aufgrund der Zuversicht, die sie hatten. Und sie ermutigen uns, weiterzulaufen. Zweite Ermutigung vom Text her, lege alles ab, was dich stört bei diesem Lauf. Lasten, Sünde, die uns so leicht umstrickt, die uns zu Fall bringt. Lege das ab und bitte andere Menschen, dass sie dir helfen, diese Dinge zu sehen, die du vielleicht nicht siehst. Helfen diesen Kampf und dir helfen, diese Dinge abzulegen. Deshalb ist Familie, Gemeinde so wichtig, Hauskreise so zentral für jeden von einzelnen von uns, weil die Sünde so betrügerisch ist für uns. Und die dritte Ermutigung, schau auf Jesus. Nur wenn die Freude, die vor dir liegt, dich wirklich zufriedenstellt, wirst du laufen mit Ausdauer. Das hat die ersten Christen motiviert, Schmach zu tragen. Das hat Mose motiviert, dir zum Vorbild. Und das hat unser größtes Vorbild, Jesus, motiviert, das Kreuz für uns aus Liebe zu ertragen. Schau auf Jesus, betrachte ihn, denk über ihn nach täglich. Er ist so ein wunderbares Beispiel. Er ist unsere Freude. Beschäftige dich mit Jesus und dem, was er für dich getan hat und seine Herrlichkeit. Freude ist, in ihm zu finden. Gott, er will, dass wir unseren Wettlauf vollenden und er will, dass wir nicht aufgeben. Er möchte nicht, dass du aufgibst. Und er will auch, dass wir unsere Trägheit ablegen als Christen und dass wir Elan haben, dass wir Mut haben in diesem Lauf. Er will uns ermutigen, dass unsere Seelen nicht ermüden, unsere Seelen nicht ermatten. Fassen wir heute Mut, indem wir jetzt das Abendmahl feiern und genau das tun, was der Hebräerbriefschreiber sagt, indem wir hinausschauen auf Jesus und da Mut und Kraft gewinnen für die Härte unseres Lebens, die wir alle erleben. Zur Ehre und zum Preis für unseren wunderbaren Herrn Jesus Christus, dem Ehre und Lob gehört in alle Ewigkeit. Lass uns aufstehen zum Gebet. Unser Vater im Himmel, du sagst in einem Psalm, glückselig sind die Menschen, die in dir ihre Stärke haben, die in dir ihre Kraft haben. Und das finden wir bei dir, Jesus, bei dem, was du uns für uns getan hast am Kreuz, für dein Erlösungswerk und dein Vorbild. Herr Jesus, danke, dass du einen jeden kennst von uns. Und du siehst auch die Schwere des Laufes in diesem Leben, die Härte. Und es wird nicht besser, wenn wir alt werden. Herr, stärke uns, dass wir weitergehen und dass wir Mut gewinnen, mit Ausdauer zu laufen in diesem Wettlauf. Dass wir durchhalten, im Glauben bleiben und stark sind in dir. Zu deiner Ehre und zum Segen für uns. Danke für diesen Tag. Danke für dein wunderbares Werk, Jesus. Ich bete auch für die, die es noch nicht erkannt haben, dieses große Werk, was du für sie getan hast, dass du Gnade schenkst. Amen.